den Abschnitt von der Hochzeit zu Kana lesen, uns damit beschäftigen, und zwar unter dem Blickpunkt prophetischer Handlung, vorwegweisender Handlung. Johannes 2, wir lesen nach diesem Abschnitt 1 bis 11. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge gesetzt, nach der Sitte der jüdischen Reinigung. Und es ging in jeden 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringet dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam. Die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ein einschneidendes Geschehen ist das ja. Erstes Wunder. Vorausgegangen 30 Jahre verborgenes Jesusleben. Jesus von Nazareth, der Zimmermann. Bereitung für die Sendung. Und was nun geschieht, wäre nie geschehen ohne diese Bereitung. Die 30 Jahre gehörten notwendig dazu. Das, was viele, die gern die großen Taten Jesu nachmachen möchten, vergessen. Das erste Wunder, schon von daher ist das verständlich, wenn diese Handlung in Kana den Rahmen dieses Geschehens auf der Hochzeit zu Kana sprengt und eine viel weitergreifende Aussage ist, ein richtungsweisendes Geschehen, nun wirklich Jesus der Prophet. Wenn man es mal zunächst ganz schlicht sagen wollte, was hier geschieht, Erfüllung. Die gefüllten Krüge und Wasser wird Wein. Und das meint Jesus überhaupt. Und alles, was geschehen wird, es wird dabei immer um diese Erfüllung gehen. Er ist gekommen zu erfüllen. Hier ist der, der erfüllt. Und jedes neue Wunder, und es sind ungezählte Wunder geschehen, unterstreicht das in immer neuer Weise: Hier ist der, der da erfüllt. Aber nun auch die einzelnen Züge des Ganzen, Und sie weisen noch viel weiter. Wir wollen einfach dem ein wenig nachgehen. Und wir stellen zunächst fest, der Hintergrund des ganzen Geschehens ist eine Hochzeit. Und darum wird es letztlich gehen, die Hochzeit des Lammes, so heißt es in der Offenbarung, im 19. Kapitel, Vers 7, wo es dann heißt, ganz am Ende, vor der Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit mit seiner Gemeinde. Da heißt es, lasset uns freuen, 19,7, lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Es geht letztlich immer um dieses Geheimnis, das eins, völlige Einswerden mit dem, der uns je und je geliebt hat, der uns erlöst hat, erworben hat und gewonnen hat, dem wir gehören. Jesus, das Haupt des Leibes und wir die Glieder, das ist ein Leben, das ist ein Organismus, dass diese letzte, tiefste, innerste Einheit offenbar wird. Gott im Fleisch. Es geht immer wieder auch um das Geheimnis der Menschwerdung, der Fleischwerdung aufs Neue. So wie es erstmalig sichtbar geworden ist in dieser Welt, der Sohn Gottes im Fleisch kommend. Und das unter dem Bild der Hochzeit oder wenn man es mal mit den Worten des Paulus sich deutlich zu machen versucht, in Epheser 5, wo es ja um Fragen der Ehe geht in christlicher Sicht, Mann und Frau, Hauptschaft und Unterordnung, das Ganze unter dem Wort und werden die zwei ein Fleisch sein. Vers 31, Epheser 5, 31. Und werden die zwei ein Fleisch sein. Wie eine Person, sind zwei und doch eine Person. Zwei und zwei, eins und eins ist eins. Und dann heißt es gleich im nächsten Vers, und da bricht der Paulus auf einmal auch diese Schranken durch, jetzt die Ehe als in ihrer besonderen Funktion, dass das Christusleben Gestalt gewinnt, Jesus im Mann die Hauptschaft zu leben, Jesus in der Frau die Unterordnung zu leben. Es ist beide mal Jesus. Es sind die zwei Pole seines Lebens, die in jeder Ehe neu Gestalt werden möchten. Jesus im Mann die Hauptschaft zu leben, Jesus in der Frau die Unterordnung zu leben. Das ist die Vollmacht der Frau, wenn Jesus in ihr die Unterordnung leben kann. Das ist die Vollmacht des Mannes, wenn Jesus in ihr die Hauptschaft leben kann. Das ist in der Frau und im Mann der eine Jesus. Und das ist die letzte und tiefste Einheit, ich kann es mal nur so skizzieren, die Ehe. Es geht um Jesus letztlich. Und dann der nächste Vers, dieses Geheimnis, also das Geheimnis der Ehe, ist groß. Ich rede aber, und nun ganz plötzlich ein richtiger Sprung, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Eben das gilt für ihn und die Gemeinde, dieses Einswerden im letzten, tiefsten und innersten. Es geht immer neu um die Fleischwerdung Jesu Christi, um die Fleischwerdung Gottes. Im ersten Johannesbrief, da steht der Vers, Gott geoffenbart im Fleisch. Also so ist Gott in Jesus wirklich, wahrhaftig und wesenhaft, gegenwärtig, mitten in dieser Welt, leibhaft, leibhaft. Gott geoffenbart im Fleisch, geoffenbart, das ist geschehen. Das ist das Bekenntnis aller derer, die ihm gehören. Und es steht im zweiten Johannesbrief, Gott, nein, nicht geoffenbart im Fleisch, bei Johannes heißt Gott gekommen, der gekommen ist im Fleisch, so heißt es, Entschuldigung. Das andere hat der Paulus. Und im zweiten Johannesbrief steht da, Gott kommend im Fleisch, wirklich. Leider in der Luther-Übersetzung nicht unterschieden. Also, so wie es in dem Leben Jesu geschehen ist, Gott ist im Fleisch in diese Welt gekommen, leibhaft, wirklich leibhaft, da ist Gott. In Christus Jesus ist Gott. Und daher wird er nie müde, darauf hinzuweisen, das bin ich doch nicht, sagt der Vater. Glaubt das dann immer noch nicht? Was ich sage, sind die Worte, die der Vater durch mich sagt. Was ich tue, sind die Werke des Vaters, die ich tue. Nicht ich, Gott, der durch mich handelt. Gott, wirklich, wahrhaftig, leibhaft. Das ist ein Leben, der Vater und der Sohn. In diesem Jesus von Nazareth. Das Geheimnis seines Lebens. Er ist gekommen im Fleisch. Und im zweiten Brief, er ist kommend im Fleisch. Es wird immer weiter und neu geschehen, wo nur Gemeinde Jesu geschieht, möchte ich sagen. Es wird letztlich immer um dies eine gehen, dass Gott neu Gestalt gewinnt, leibhaft gegenwärtig ist in der Gemeinde, in den Heiligen und Auserwählten und Geliebten Gottes. Und das alles unter dem Bild der Hochzeit, auch wieder gesagt, die Hochzeit des Lammes. Es geht alles auf dies zu. Und die Gemeinde als der Leib Christi wird nicht weniger herrlich sein als der Herr selber. Es ist seine Herrlichkeit, die in den Gliedern ist. Es gibt keine andere Herrlichkeit als seine Herrlichkeit. Und er lässt sie teilhaben an dieser Herrlichkeit. Er selber, der Herr der Herrlichkeit, handelt ja durch die Einzelnen. Er wirkt durch sie. Auf dies geht's hin, auf dies in Bereitung der Gemeinde. Das ist gleichsam Ziel aller Arbeit des Heiligen Geistes. Dieses Einswerden, Hochzeit. Mit ihm, dem Herrn der Herrlichkeit. Dass Jesus Gestalt gewinne und Jesus gesehen wird in den Heiligen. Das erste Wunder geschieht auf einer Hochzeit und die Hochzeit ist der Hintergrund all des Geschehens und ist das, worauf alles abzielt in dem, was nun Jesus lebt, was nun Jesus sagen wird, was nun Jesus handeln wird, was nun Jesus leiden wird und wie Jesus dann sterben wird und auferstehen und auffahren im Triumph. Dass nur die Hochzeit des Lammes geschehe. Eine große, herrliche Bereitung auf das Endgeschehen, Hochzeit des Lammes. So, dass wir das Ganze lesen auf diesem Hintergrund. Eine Fügung Gottes, könnte man sagen. Eine wirklich prophetische Situation. Und nun, das, was da sich ergibt, das ist das, wodurch Gott redet in diesem Geschehen. Vers 3. Zwei zunächst Jesus und seine Jünger. Die sind dabei, die sind geladen. Und dann die Situation. 3. Da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Da es an Wein gebrach, und nun müssen wir weiter einfach übersetzen. Es gibt, so könnte man fast sagen, eine Fachsprache der Propheten. Haben wir gelegentlich schon erwähnt. Und wenn der Prophet vom Berg spricht, da, wo das wirklich prophetisches Wort ist, dann meint er Macht in dieser Welt. Der Zion, dieser kleine Hügel, könnte man ja sagen, in Jerusalem wird im kommenden Äon höher sein als alle Berge. Das ist eine prophetische Aussage. Das ist die Aussage, dieses kleine Völklein Israel, das Volk Gottes, wird die Mitte sein in all der Völkerwelt und alle Herrschaft geht aus von Israel. Auch die großen Mächte werden huldigen. Sie werden kommen und ihre Geschenke bringen und anbeten und so weiter. Oder wenn der Prophet vom Meer spricht, dass da wütet und wallt und von seinem Ungestüm die Berge mitten ins Meer senken, das Meer immer wieder das Bild der hin und her bewegten, unruhigen Völkerwelt Und so gibt es eine Fülle von Aussagen, die Offenbarung, dieses Bilderbuch, das prophetische Buch des Neuen Testaments, voll von Bildern, und jedes Bild ist eine Aussage. Die Propheten sagen in Bildern, auch eine Weisheit Gottes. Es sind also klare Aussagen, Offenbarungen, die doch zugleich wie verhüllt sind. Enthüllung, Offenbarung heißt ja Enthüllung, Apokalypsis, die zugleich aber verhüllt weitergegeben werden. Oder wie es in der Offenbarung heißt, in Zeichen gesetzt, chiffriert weitergegeben. So kann man das Reden der Propheten weithin nennen, ein chiffriertes Reden in klaren Aussagen, wenn man nur die Bilder übersetzt in der Geist und sagt, was der Sinn des Wortes sei. Aber er verhüllt, wenn man das nicht sieht. Ähnliches mit den Gleichnissen. Das sind es verhüllende Bilder. Es ist gar nicht so, wie man immer wieder behauptet, da macht es der Herr Jesus mal ganz einfach, dass es auch der Dümmste verstehen kann. Er sagt nein, er verhüllt damit, damit er es nicht versteht. Wenn er es hört und doch nicht gehört habt. Damit er es seht und doch nicht gesehen habt. Aber euch Jüngern ist es gegeben, die Geheimnisse zu verstehen. So ist es nämlich gemeint. Und nun Wein auch wieder ein Bild. Etwas, was auch im Alten Bund schon da ist, der ja voll des Hinweises auf den einen ist, der kommen wird. Wein ist das Symbol Jesu Christi. Ich bin der Weinstock. Das sei die Reben. Bis hin zum Abendmahl. Eben nicht Apfelsaft, sondern Wein. Ein Hinweis auf ihn, Jesus. Und der unter Brot und Wein sich uns schenkt selber. Wirklich, wahrhaftig, leibhaft, materiell. Nicht geistig, in Materie. Und so sich zu essen gibt und so sich zu trinken gibt und so in uns eingeht, auch wieder eine Handlung der Vereinigung, des Einswerdens, des Aufnehmens. Wir nehmen ihn in uns auf, das ist ja ungeheuerlich. Und es kann uns nur zum Gericht werden, wenn wir das Brot essen, als wenn es ein Brot wäre. Sie haben das nicht unterschieden und darum sind so viele Kranke in Korinth. Wenn das nicht wirklich der Glaube empfängt, als die große Gabe Gottes, wir halten Opfermahl, da gibt sich Jesus, der sich für uns geopfert hat. Das ist sein Leib und das ist sein Blut. Also auch im Abendmahl der Wein als das Zeichen Jesus selber. Und nun diese Situation auf der Hochzeit in Kana, es fehlt an Wein, der Wein geht zu Ende, es mangelt. Große Schar ist da beieinander, Jesus hat ja seine Jünger mitgebracht. Und der die Verantwortung für das Fest hat und die äußere Gestaltung, der stellt fest, es geht noch ein Weilchen hin und dann haben wir nichts mehr zu bieten, eine peinliche Situation, sowas auf der Hochzeit. Aber das nun als eine Aussage, es wird bei alledem um die Gemeinde Jesu gehen, die bereitet wird, nun durch Jesus bereitet wird für die Hochzeit des Lammes. Ganz weite Sicht bahnt sich hier an. Und Jesus ist es, der sich uns schenken möchte, in das Gefäß unseres irdischen Lebens hinein. So dass wir nichts anderes wissen und haben und bringen, als ihn bringen, ihn Jesus bringen. Nicht von Jesus sagen, Jesus bringen. Das ist gemeint. Darum wird es jetzt gehen. In allem, was er tut, was er verkündet, was er handelt vor ihnen, was er leidet und dass er stirbt. Diese Gemeinschaft möglich zu machen, uns zu erkaufen, aber auch sich uns zu schenken. Es wird alles um diesen Jesus gehen. Nicht um uns, dass ich dass es ausgelöscht ist, aber dass Jesus in uns lebt, wir das Gefäß sind, ein kümmerlich Gefäß, ein irdenes Gefäß. Aber er, ihn zu bringen und hineinzutragen in diese Welt. Oder er nimmt mich mit, nicht wir tragen. Er trägt uns, aber er in uns, Christus in uns, da geht es schon drauf hin. Dieses Einssein mit ihm, darauf zielt alles hin. So, und nun Vorschau prophetisch. Und nun die Situation, ganz ähnlich wie wir auch gestern schon sagten, in der nachapostolischen Zeit. Und da wird noch viel geschehen, aber über dem einen steht, und es mangelt an Wein. Die Kirche wird eben richtig Kirche und hat viele Schätze und hat Tempel gebaut, Dome gebaut und Kunstschätze angereichert und vieles getan. Aber je länger, je mehr, Hintergrund die Hochzeit, es rückt wie immer ferner und es mangelt an Wein. So könnte man sagen. Lehrgebäude werden aufgerichtet, aber es mangelt am Leben, am Jesus-Leben. Aber es geht ja doch um das Jesus-Leben. Die Situation, in die Gemeinde kommen wird und gekommen ist, Lehre ja, aber Leben nicht. Und es geht um dieses Jesus-Leben, Wein und die Gefäße, in die hinein er sich schenken kann. Und dann geht es weiter, die Mutter. Spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Und da wissen wir wieder, die Mutter, jetzt müssen wir aber wirklich alles Bild übertragen. Und da wissen wir, die Mutter, das ist vielleicht uns am geläufigsten, ist immer ein Symbol der Gemeinde. Die Mutter, Maria. Und die Gemeinde als Mutter. Und hier ist es die Mutter, die sich zu Jesus wendet. Die Gemeinde in ihrer Verarmung, in ihrer Notsituation und die sich zu Jesus wendet. Sie haben nicht Wein. Dieses ganz Verhalten übrigens sehr schön. Es wird ja nicht mal als eine direkte Bitte ausgesprochen, aber wie ein, siehst du denn nicht und an wen sollen wir uns denn jetzt wenden? Es geht doch um viel mehr als um das, was hier da ist. Und Gnadengaben sind auch nicht Jesus. Wie wohl das die kostbarsten Geschenke sind, die er seinen Geliebten machen kann. Aber es geht ums Jesus Leben. Sie haben nicht Wein. Die Erwartung zu Jesus hin und die Antwort Jesu. Jesus spricht zu ihr, Weib, was geht's dich an, was ich tue? Na, so steht es also nicht da. Man versucht das so oder so auszudrücken, aber ich würde es so gerade nicht sagen können. Was geht's dich an, was ich tue? Das ist ein seltsames Wort, das hieß ja Tiemoi Kaisoi. Ganz wörtlich, was ist mir und dir? Ja, nun bieten jetzt weiter. Man könnte in Klammer hinzufügen, gemeinsam. Was ist mir und dir gemeinsam? Was haben wir gemeinsam? Fragezeichen. Insofern ist es viel klarer, wie es ursprünglich stand und trifft viel mehr, was habe ich mit dir zu schaffen. Das ist nichts als die Auskunft, wenn es darum geht, die Mutter, die letzte, hat doch hier das Wunder erwartet, die Hilfe erwartet. Es gibt doch einen schrecklichen Misston auf der Hochzeit, kein Wein mehr da. Die Gäste da sitzen, man sagen muss, ja, wir haben leider nichts mehr. Aber wir haben noch ein bisschen Apfelsaft. Und der Herr Jesus, der hier deutlich machen will, das ist nicht eure Sache. Und das ist nicht Sache der Gemeinde. Er fügt gleich hinzu, Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Im Griechen steht hier Hora. Das ist die Uhrzeit, das Datum auch. Es bedarf dazu der Stunde Gottes, dass, wo der Wein jetzt wirklich Mangelware geworden ist, in der Gemeinde Jesu, eine Stunde Gottes, wo Gott ganz neu geschehen lässt, das große und herrliche Weinwunder. Eben nicht nur Lehre, sondern Leben. Nicht nur von Jesus sagen, sondern ihn selber bringen. Der Herr gegenwärtig in seiner Gemeinde leibhaft. Gott im Fleisch. Das ganz neu zu schenken, herbeizuführen, ist einzig Sache Gottes und des Herrn. Meine Stunde. Dass das Wort Hora steht, ist dabei ganz wichtig. Es gibt ja noch das andere Wort, Kairos. Namensstunde übersetzen kann, aber in dem Sinne, die Gelegenheit, die uns gegeben ist. Die Gelegenheit, etwas zu tun. Kairos ist immer. Die Glieder zu regen und zu bewegen und die Lippen und für den Herrn da zu sein und zu tun, was aufgetragen ist. Zu wirken, solange es Zeit zu wirken ist. Kairos ist immer. Aber Hora, das ist Sache Gottes. Ich würde also so sagen, viele, das hat es immer wieder gegeben, und zwar besonders nun wieder in den letzten Zeiten, da uns ja die Dinge des Anfangs wieder in den Blick gerückt worden sind, die Gemeinde zurückgeschaut hat, so wie wir gestern sahen, in meines Vaters Hause, die Tagelöhner, Brot, die Fülle, dort ist alles, ich hungere, ich darbe. Hier auch wieder das Darben, gell, Hunger, spitzen bricht am Wein, an Jesus leben, das ist was fehlt. Und nun, Gott sei Dank, dass die Gemeinde wieder gelernt hat, tatsächlich gelernt hat. Ich meine nicht in Berlin und nicht in Braunsdorf, weltweit, Gott sei Dank, das ist das Große. Zurückzuschauen auf die Anfänge. Das, was mit Pfingsten begann, die Zeit apostolischen Lebens und apostolischer Vollmacht, apostolischen Wirkens. Gott sei Lob und Dank. Aber nun hat es immer wieder auch das gegeben und gibt es auch das immer wieder. Es fehlt nicht an Menschen und die gibt es in Hülle und Fülle, die nun meinen, und jetzt machen wir das Weinwunder. Der Herr Jesus hat es auch gemacht, also jetzt wird geheilt. Und das ist ein großer Irrtum. Keiner wird je die von Gott gesetzte Stunde vorwegnehmen können. Keiner. Das ist immer Anmaßung. Und wenn dort und dort und dort etwas geschieht und etwas aufbricht und wo wir uns tatsächlich freuen können, es ist nicht unsere Sache, hier irgendwas in Gang bringen zu wollen. Gar nichts. Es wird geschehen, das wird der Herr sein und kein anderer. Sie wollen das Weinwunder machen. Immer wieder sind Menschen da, Brüder, wirklich Brüder sind es, die das Weinwunder machen wollen, aber das Weinwunder kann man nicht machen. Es wird geschehen, wenn die Stunde Gottes ist. Es gibt eine Stunde Gottes, da das wieder ganz neu wird, was mit Pfingsten begonnen hat. Das Leben Jesu, wirklich er selber in den Heiligen, es geht weiter. Das ist Pfingsten. Nicht eine Überhöhung durch Charismen, nein, das Leben Jesu. Er selber, und wir können das nicht genug im Herzen bewegen, und ich finde, viele haben gar keine Antenne, das zu hören. Was das Ungeheuerliche ist, da sind sie arm geworden, die großen Jünger. Aber so arm, dass sie Jesus in ihnen wirken kann. Die Armut wird uns heute gepriesen in der Losung. Armut ist Gewinn. Nichts haben, aber gerade darum alles haben können, er selber. Immer Jesus selber, leibhaft, persönlich, er in den Heiligen. Um dies geht's. um diese Besitzergreifung, er der Besitz ergreift. Jesus selber, dass Jesus sichtbar wird. Aber dafür die Stunde, es gibt eine Stunde Gottes und das Ende wird dem Anfang gleich werden. Und dann geht es weiter. Die Mutter hört das. Ohne eine Widerrede. Aber sie wendet sich zu den Dienern, steht wirklich Diakone da. Zu allen Zeiten hat die Kirche Diakone gehabt. An Diakonen hat sie mir nie gefehlt. Die Dienerschaft. Und dann sagt die Mutter, Symbol der Gemeinde. Die Kirche zu ihren Dienern. Was er euch sagt, das tut. Es ist die Zeit, da das für die Kirche dran ist. Für die Gemeinde Jesu in dieser Welt dran ist. Acht haben auf sein Wort. Und dann die Schritte im Glaubensgehorsam, die ihr weist. Was er euch sagt, das tut. Es ist die Zeit, da es am besten fehlt, das Offenbarwerden Jesu Christi in seiner Gemeinde, das Wandeln in dieser Welt. Vielleicht immer nur ganz verhüllt hier und da und dort im Einzelnen, gefehlt hat es nie. Aber es ist nicht der Zustand der Gemeinde. Und es soll doch der Zustand der Gemeinde sein. Die Gemeinde ist Leib, nicht hier und da und dort ein paar Einzelne. Und in dieser Zeit des Darbens, des Mangels, auf die der Herr auch hier weist, da er sein erstes Wunder tun wird, ist ganz besonders aufgegeben, das Wort, hören aufs Wort, was er euch sagt. Und dann der schlichte Gehorsam, das zu tun, was er sagt. Das ist immer dran. Das ist auch für uns dran. Das war immer dran. Und das wird dran sein. Ja, und dann die Aufgabe. Sechs steinerne Wasserkrüge. Wenn man sie in jedem Haus hat, um die Reinigungsvorschriften befolgen zu können. Keiner wird das Haus betreten, ohne dass das geschieht. Fußwaschung. Gesetzt nach Sitte der jüdischen Reinigung. Und das sind große Krüge. Es ging in einen jeden zwei oder drei Maß. Sechs Krüge, das würde etwa heißen, eine Menge von etwa 600 Litern. Ganz schöne Menge. Und nun Jesus. Die Hochzeit geht weiter. Und dann seine Weisung an die Diener. Füllet diese Wasserkrüge mit Wasser. Wasser. Füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und stehen diese riesen Bottiche. Bis oben hin gefüllt. Schon dieses bis oben an. Sind ja alles Züge, an denen deutlich wird, es ist ein ganz besonderes Geschehen. Es ist also wirklich prophetische Handlungsweise. Wo im Bild etwas verdeutlicht wird, was er im Wort so nicht sagen kann. Aber was zu seiner Zeit der Geist deutlich machen wird. Und wenn nur das eine ganz unterstrichen ist, um Erfüllung wird es gehen. Um wirkliche Erfüllung bis oben hin. Und die Krüge müssen gefüllt werden bis oben hin. Alles spricht dabei, dass es steinerne Krüge sind. Dass es im Zusammenhang mit der Erfüllung des Gesetzes geschieht. Man könnte also davon sprechen, wie sehr die Kirche in dem Maß, wie das Jesusleben fehlt, ins Gesetz zurückgeht. Wie sehr ist die Kirche aller Zeiten bis in unsere Zeit hinein ganz stark vom Gesetz geprägt. Gott sei Dank nicht mehr nur, sondern wir schmecken wieder Evangelium. Es ist etwas Neues im Gange, das ist unverkennbar. Wir leben in einer ganz großen Zeit. Wir haben so viel Grund, Gott zu preisen und zu loben, was heute ist. Und nun ganz besonders, es geht so auf wirklich Erfüllung. Aber solange nicht Wasser Wein ist, werden wir immer wieder ganz stark im Gesetz stecken und das bringt den Tod. Es wird gehen um Reinigung. In der Zeit, da er fehlt und sein Leben, wird immer neu nur dran sein. Die Reinigung, die Reinigung, die Reinigung. Dann haben wir es eben mit uns zu tun. Klar. Und da wird immer wieder nur das deutlich, was wir sind. Und wie wir sind. Und das muss deutlich werden, es ist nichts Gutes an uns. Aber Gott sei Lob und Dank, eine Reinigung. Und die Zahl 6 spricht auch, weil es die Zahl des Menschen ist. Das, was der Mensch tun kann, war Herr ganz anders. Und wenn ich dann bedenke, dass das Wasser ja immer wieder ganz stark Symbol für das Wort ist, die Segnung des Wortes, Wasserströme in der Wüste, Seen. Das Wasserbad im Wort, davon spricht der Apostel Paulus, Epheser 5, Wasserbad im Wort. Worum es also geht, jetzt mal übertragen, diese prophetische Symbolhaltung übertragen, dass immer neu im Glauben wir nur auf das Wort uns gründen können. Aber immer wieder wird das, was wir vorweisen können, Wasser sein. Also jetzt wirklich auch ganz echt, es steht doch geschrieben. Und ich kann es nur festhalten im Glauben, weil sein Wort es sagt. Fangen wir an mit dem Reinigen. Haben wir ja doch ein klein bisschen gelernt oder gehört, vielleicht wieder vergessen, dann müssen wir wieder erinnert werden. Aber wenn es um die Vergebung geht, wieso denn Vergebung? Doch nicht, weil der andere mir das so zugesagt hat. Nein, nein, nein. Vergebung, weil wir wissen, und das Wort sagt es uns, dass Gott ihn, den Reinen, zur Sünde gemacht hat, dass er es ihm zugerechnet hat. Dass es auf sein Konto gebucht hat. Und dann haben wir mal gelernt, die Sprache des Glaubens ist ja, Herr, aber doch. Also, dass wir ihm Recht geben, immer wieder neu nur Recht geben können. Ich elendes bisschen. Wer von euch ist denn in einer anderen Situation? Dass wir es immer wieder so mit uns zu tun haben und meine Nachbarn auch, wenn sie mit mir umgehen. Sie haben dann mit mir zu tun. Und der Frieder sein, der Frieder. Und der Göttner ist der Göttner. Aber dass wir das dürfen, ja, aber das alles hast du ihm zugerechnet und darum auf meinem Konto gelöscht. Das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Und da gehen wir fröhlich weg. Ja, das ist mal eine Stunde der Freude und der Dankbarkeit in besonderen Situationen. Dann gehen wir hin und dann machen wir denselben Unsinn. Und dann können wir wieder nur sagen, ja, aber. Das Wort und der Glaube ans Wort, dass ich berufen aufs Wort und auf den, der das Wort ist und das, was er vollbracht hat, was er geschaffen und getan hat, ich kann mich nur immer darauf berufen. Das ist also ein Ausglauben in Glauben. Und wenn wir es mal so sagen sollen, durch die Jahrhunderte hindurch geschieht Kirchengeschichte und geschieht es also, dass Menschen, dass sie die tatsächlich immer wieder nur im Glauben es fassen, im Glauben sich darauf berufen, im Glauben es aber auch zugesagt bekommen vom Geist und versiegeln und versichern, dir ist vergeben. Und das Zeugnis des Geistes im Herzen, du bist Kind Gottes. Aber was für schreckliche Kinder Gottes, wenn man es so sagen soll. Immer wieder im Glauben und immer wieder im Glauben und aus Glauben und im Glauben. Es ist ein Weg des Glaubens, des Glaubens, des Glaubens und immer wieder nur Wasser, aber nicht Jesus leben. Und wir haben es immer wieder mit uns zu tun, aber nicht Jesus leben. Das ist der Weg. Auf die Weise werden die Krüge gefüllt. Er will, dass die Krüge gefüllt werden. Alle, die so im Glauben es fassen, helfen Krüge füllen. Oder wenn es um die Heiligung geht. Wenn das uns zum ganz großen Anliegen geworden ist, dann müssen wir feststellen, wir haben es nur in ihm, nur Jesus ist meine Heiligung, der es für mich geheiligt hat, nun bin ich geheiligt. In Christus sein heißt ein Heiliger sein und Christus in mir und so zu Gott treten, das heißt als Heiliger vor Gott treten. Aber es ist Wasser, es ist Wort, dass ich glaube, an dass ich mich im Glauben halte. Gott sei Dank, dass ich es darf und dass der Herr darauf wartet, dass solches geschieht. Und alle, die so im Glauben leben, man kann auch ganz anders leben als Christ. Und überhaupt keinen Glaubensgrund unter Füßen haben. Und sich damit abgefunden haben, ich bin eben so, und das ist mir ganz wurscht. Aber die so im Glauben handeln, das sind die, die von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, durch die Jahrhunderte weltweit wirkend die Krüge füllen helfen. Und worum es gehen wird, dass sie wirklich gefüllt werden. Dass sie gefüllt werden bis oben hin. Die Situation, wir leben aus Glauben in Glauben, uns ist doch nicht Wein. Und immer wieder, wir haben nicht Glaubenshandeln, Rechtfertigung, Heiligung, alles im nackten Glauben. Es ist mir so köstlich zu wissen, das ist der Weg, den Gott so für die Gemeinde beschlossen hat. Und indem ich immer wieder es nur im Glauben nehmen darf, was ich tue, großen Dienst, die Krüge werden gefüllt. Und die Diener sind, das sind die Diener Gottes, die so im Glauben handeln, im Glauben leben, das sind die Diener. Wir tun damit einen großen Dienst. Das ist Mühe und Plage. Das ist Dienst im schlichten Gehorsam und immer wieder es anzupacken. Manchmal möchte man müde werden und verzagen und wieder. Aber es ist nicht in Dienst in der Vollmacht. Und es ist eben nicht sein Wirken, sondern das, was der Geist in uns lebendig macht und erhält. Wenn wir da hineinnehmen, die vielen, die das leben, dann kriegt das ein klares Bild der Pfarrer in seinem Dorf, sagen wir mal, dieser Bruder. Ich weiß, der Pfarrer im Dorf kann auch wieder ein ganz anderer sein. Aber dieser Bruder, der da nun Jahre in seinem Dorf steht und da nun von einem Dienst zum anderen, von einer Amtshandlung zur anderen. Und der das Glauben und Vertrauen tut und sein eigenes Elend dabei sieht und seine Kümmerlichkeiten zu kurz kommen. Aber aus Glauben in Glauben, der hilft mit, dass die Krüge gefüllt werden. Und der vielleicht kaum was erlebt an echten Aufbruch. Oder der Hirt und seine Schäflein, die ihm anvertraut sind. Was ist das eine Plage auch wieder? Und kann das Plage sein? Nicht immer Eitelfreude, oh nein. Wenn man sagt, dass der Evangelist, wenn er kommt, gerufen wird und dann evangelisiert, eben einmal stirbt, aber der Hirt, der das dann aufnimmt und weiterführt, 100-mal stirbt, dann ist das eine ganze Wahrheit. Wie oft von vorn angefangen und dann war es wieder nichts. Und dann war es wieder nichts und enttäuschte Hoffnungen und Erwartungen. Und einer, der Freude brachte und ein Stück mitgegangen ist und dann ausschert und was das alles ist. und weiter gedient und weiter gedient. Liebe Brüder und Schwestern, das sind ja Dinge, die man auch mal sagen und sehen muss. Das alles ist bei Gott wertgeachtet. Und wenn das wirklich ein Handeln im Glauben ist und immer wieder vor Gott im Glauben und nun auch die Schäflein glauben, bringt in Christus, bringe ich sie zu dir. Und dann gucke ich mir sie an und dann sind sie vielleicht ihrer menschlichen Beschaffenheit nach Sandpapier für meine Seele. Und bringe sie wieder in Christus. Vollkommen in Christus. Das eine Opfer. Wir können uns immer nur auf das gründen und berufen, was feststeht. Und dann wieder. Und ich kenne sie nicht nach dem Fleisch. Hier bringe ich sie dir so schön in Christus, wie nur einer in Christus schön sein kann. Vollkommen in ihm. Der Hirte, der dabei immer was sterben kann. Und bei dem allen geschieht es, dass von Glauben zu Glauben Krüge sich füllen, Wasser des Wortes und Glaube, der sich darauf stützt. Und die Krüge füllen sich. Wenn ich an die ganze Dienerschaft denke und allen Einsatz, der geschieht, oder die Diakonisse und die Kranken und die Diakonisse und die Schwachsinnigen. Was ist das für Mühe von früh bis abends? Ich weiß es von unserer Carla, wenn die abends dann aus dem Dienst kommt, Hirngeschädigte, und mit von ganzem Herzen in diesem Dienst drinsteht. Und, aber was das wieder war, ein Tag unter diesen Hirngeschädigten, diese ganz schwierigen, ganz schwierigen. Und immer wieder neu dieselbe Mühe und es bleiben hirngeschädigte Kinder. Und man könnte sich fragen, hat das alles einen Zweck? Und es gibt nicht wenige, die sagen, ach von wegen Diakonie oder Altersheim, was habe ich denn da? Die sterben doch bloß alle. Sie versorgen und pflegen für die letzten paar Tage und so, wie sie in den Anhang gebracht wurden, so sterben sie nachher auch. Was ist das für Mühe, wie vergebliche Mühe. Und wird immer wieder neu im Namen Jesu angepackt und mit Gebet durchdrungen und wieder aufgenommen und wieder aufgenommen. Das heißt Wort und Glaube, was Erich sagt, es tut. Und nichts sehen. Und wieder nichts sehen. Aber die Krüge werden gefüllt. Und durch die Jahrhunderte haben sie gewirkt. Und Krüge werden gefüllt und doch immer wieder. Sie haben nicht Wein. Dass die Sehnsucht wächst nach dem Leben Jesu in uns. Dass Jesus handelt durch uns. Da gibt es eine Hora, eine Stunde Gottes. Aber da müssen die Krüge gefüllt sein. Das also ist die Situation der nachapostolischen Zeit. Und es geht also um das volle Maß dieses Dienstes im Glauben und im Vertrauen auf sein Wort. Es geht um das volle Maß der Geduld. Jakobus 1, die Geduld soll ein vollkommenes Werk haben. Geduld, Geduld, das Wort, wo ich bekenne, dass mir das so schwer wird, es zu hören. Und Geduld, das heißt immer auch drunter bleiben, Hypomonie. Bleib drunter, schüttel es nicht ab von der Schulter, bleib drunter, arm, elend, schwach, selber ein Versager. Aber geh, diene weiter, aus Glauben, in Glauben. Ach, es muss herausgeboren werden, der Sohn. Das kostet viele Geburtsschmerzen. Aber es wird eine Stunde auch der Geburt sein, herausgeboren aus der Gemeinde. Der Mann war Sohn. Das ist also jetzt gemeint, das sind die Söhne, das ist sehr oft so. Es ist in der einen Person gesagt worden, die vielen gemeint sind. Dass der Jesus herausgeboren ist, ich denke an das Wort im Epheserbrief, das auch allen so vertraut ist, ja, und weiß immer so viel. 4, Vers 13. Das schreibt der Apostel, wie die Ämter gesetzt sind, damit die Heiligen eingerenkt werden zum Werk des Dienstes. Wie lange? Nur dieser Dienst des Glaubens. Bis dass wir alle, also nicht bloß ein paar Einzelne, die volle Zahl auch ist, nicht das volle Maß, das volle, die volle Zahl, bis dass wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur Reife des Mannesalters, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Mei, das ist doch ein Programm. Und der Weg dazu ist immer wieder der ganz schlichte Dienst des Einrenkens und damit die alle mitglauben. Und alles, was geglaubt wird und im Glauben gehandelt wird, ausglauben in Glauben, ist ein ganz wichtiges Werk und führt hin zu dem, bis das aus Wasser Wein wird. Es geht also um das Aushalten unter der Last, auch wenn es vergebliche Mühe ist. Es geht um den kleinen und großen Dienst in Gehorsam und Treue. Immer wieder und immer wieder. Und doch immer wieder Dienst, der nicht zur Hochzeitsfreude führt. Gell, das müssen wir sagen. Das ist oft ein arbeitender Sein. Wollt doch jetzt nicht tun, als wenn das ein Jubeln und Jauchzen wäre. Tut doch nicht so albern, das ist doch gar nicht wahr, wenn man so tut. Wer den Weg geht, der weiß, die Last kann einen manchmal fast erdrücken. Aber weiter geht's. Weiter geht's. Dienst, der doch nicht zur Hochzeitsfreude führt. Wasser, Wasser, Wasser. Jeder Kairos, gottgegebene Gelegenheit, ist genützt. Aber noch nicht ist's die Hora, die Stunde des Herrn. Wir gehen aber dieser Hora, dieser Stunde des Herrn entgegen. Das ist prophetische Sicht aufs Ziel hin. Nur das Ziel nicht sich verrücken lassen. Und was ist dann? Wasser, solange immer nur geglaubtes Wort, wird Wein, wird Wein. Er selbst, der Herr, ich sage es nochmal, er selbst, der Herr, gibt sich in die Krüge, in die Gefäße. Er selbst gibt sich in die Krüge, in die Gefäße. Ob es große oder kleine Krüge sind, welcher Form und Gestalt auch, das ist alles so verschieden. Nochmal ein Blick auf die Jünger. Die Jünger vor Pfingsten, die Jünger in ihrer Sendung, die sie durch Jesus erfuhren, dieses Praktikum 2 und 2. Da waren sie Charismatiker. Er gab ihnen Vollmacht. Er gab ihnen Vollmacht über die Kranken, sie zu heilen, über die Besessenen, die Dämonen auszutreiben, Vollmachten des Wortes und so weiter. Er gab ihnen Vollmacht, Charismen. Das ist charismatisches Leben. Und jetzt gucken wir uns diese Jünger an. Die gehen und die gebrauchen ihre Charismen und bleiben dabei, wer sie sind, die Alten. Was hat sich geändert? Gar nichts. Und ihr wisst, und ich habe es oft gesagt und wir uns immer wieder sagen, bis uns das eingeht. Mit all ihren charismatischen Leben waren sie alle Streithammel, überhebliche Leute und jeder wollte der Größte sein, noch auf dem Weg von der Mahlfeier, vom hohen priesterlichen Gebet Jesu her in ihrer Mitte hin nach Gethsemane und dann Gefangennahme und dann dieser ganze Weg nach Golgatha, noch auf dem Weg. Er hört, wie sie sich streiten, das Thema, wer ist der Größte unter uns? Und spricht den Petrus an. Und das geht alles daneben, der Petrus hört und hört's nicht, bis er dann selber unten versagt. Oh, das gehört alles mitten in den Weg der Gemeinde hinein, dass wir an uns selber zu Schanden werden und im Glauben nur den einen wissen, im Glauben Christus in mir, im Glauben. Aber dann nicht zu sehen, zu Schanden werden. Ich war noch mal so wichtig kürzlich, ganz wichtig, Dinge, die man ja immer schon gekannt hat. Und dann wird ein Wort plötzlich ganz neu wichtig, in ganz anderer Weise wichtig, dass der Herr Jesus zu dem Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er hat nicht gesagt, ich habe für dich gebetet, dass du mich nicht verleugnest. Sondern er wusste, das muss jetzt kommen. Oder der Petrus wird nie zu Schanden und nie fertig mit sich selber. Der so stark ist in sich, die starken Leute, die sich nichts sagen lassen, der uns 100-mal sagen, sie haben es nicht gehört. Und sie wissen es immer alles besser. Die Starken sind es, die dem Herrn im Wege sind, nicht die Schwachen.
Und das konnte dem Petrus nicht erspart werden, diesen großtönenden Petrus.
Und wenn ich mit dir sterben soll.
Und Jesus wusste, nun musst du den Weg gehen und vor der Magd musst du zuschanden werden. Mich verleugnen und dich verfluchen, das muss jetzt kommen.
Aber er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht daran,
dass du dann nicht in eine bodenlose Tiefe absackst, sondern dass der Glaube sich regt und dich trägt. Sieh, das ist, er lässt uns diese Wege gehen, er lässt uns noch tiefer hineingehen. Aber gebetet hat er für jeden, dass nur der Glaube nicht aufhöre, dass du nur im Glauben immer wieder stehst und Halt hast. Es geht aus Glauben in Glauben. Das ist und bleibt das Geheimnis.
Und als die, die zu Schanden geworden sind, endlich auch Petrus und die anderen dazu, mit sich fertig, ist für sie damals, das war ja vor dem allem, was wir gesagt haben, dass wir danach kommen, das erste Pfingsten. Und da kann Christus Jesus in ihnen sein. Bitte macht euch das mal deutlich. Ich bitte euch herzlich drum, macht euch das deutlich. Lest das mal sehr bewusst hintereinander weg in der Apostelgeschichte. Kapitel 2, 3, 4, 5, letzte Kapitel. Und schaut mal, was ist eingebrochen in das Leben dieser Jünger. Dieses Petrus.
Und der dann hingeht am schönen Tor des Tempels und der dann sagen kann, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, geben wir dir im Namen Jesus, steh auf und wandle und die Arme greift, weil der nicht gleich kapiert oder glaubt und das fassen kann. Und was das dann auslöst und der Petrus, der dann ins Gefängnis geht, der zu feig war, vor der Magd zu bekennen und freudig steht vor den höchsten Instanzen und Behörden, der freudig sich schlagen lässt und wieder hinausgeht und wieder dieselbe Botschaft sagt im Tempel und hatte doch gerade Redeverbot bekommen.
Ein neuer, nein, nicht Petrus, er selber sagt, bin ich ja gar nicht. Es ist doch der Jesus von Nazareth, der hier nun weiter lebt und handelt. Das sind wir alles nicht. Und nicht die Taten allein sind, sondern eben die Liebe des Christus, das Leiden Jesu, die Vollmacht zu leiden, leben lassen. Für die Brüder. Das alles ist da. Das ist Pfingsten. Nicht neue Charismen zu den alten Charismen dazu, sondern Jesus, der alles umschließt und mehr ist als alle Charismen zusammen. Der zugleich wesenhaftes Leben ist. Du kannst ein Charismatiker vom Scheitel bis zur Sohle sein und bist der alte Kerl.
Aber hier geht es nicht um eine Verbesserung. Zweite Auflage dieses alten Kerls, sondern es geht um Schluss Jesus in dir und Jesus durch dich.
Das meint die Schrift. Das ist so in Vergessenheit geraten durch viele Jahre und Jahrhunderte. Aber das ist das Ziel, auf das zugeht und die Hora, die Stunde Gottes.
Und nun sagen wir verschiedene Gefäße. Das könnte man auch auf den Einzelnen anwenden, der Petrus, so anderes Gefäß als Johannes. Aber aus Glauben, in Glauben sind sie gefüllt. Und der Tag, was nur immer Wasser war. Wort und Weisung und Verheißung und Glaube. Aber es blieb Wasser.
Und nun Wasser ist Wein. Und das heißt zugleich auch, und wenn wir jetzt all die Trennungen ansehen, Kirchen und Konfessionen und Denominationen, das äußere Bild, ein Bild der Zerspaltung, Zerklüftung, und es ist ja immer wieder das eine, Wort und der Glaube. Und wo geglaubt wird, werden Kriege gefüllt. Und Wasser wird Wein werden. Zu seiner Zeit und Stunde. Sein Leben will offenbar werden. Sie sollen nicht dich sehen, nicht mich sehen, aber Jesus. Dass er vorbreche aus diesen kümmerlichen Gefäßen. Glanz der Herrlichkeit Gottes. Das meint der Herr Jesus. Dafür ging er ans Kreuz. Das leuchtet auf in diesem ersten Wunder. Und zu seiner Zeit ein Glaubensakt der Dienerschaft. Da heißt es eben dann, Vers 8, nachdem geschöpft worden ist und die Krüge gefüllt worden sind, endlich gefüllt. Die Mühe, die Plage, die dazwischen liegt, ist
gar nicht sonderlich erwähnt, aber dann schöpfet nun, jetzt ist es soweit, und bringet dem Speisemeister, und sie brachten's, und der kostet Wein, der Wasser gewesen war, bloß er hatte keine Ahnung, wie die inneren Zusammenhänge sind, bloß die Diener, die Geschäfte hatten, die wussten da Bescheid. Nun ruft er den Bräutigam und sagt von dem guten Wein und dem besseren Wein, dem guten und dem geringen. Der Speisemeister, Architriklinos, wird hier Speisemeister übersetzt. Eigentlich wird es deutlich, wenn wir sagen, der Zeremonienmeister. Der Zeremonienmeister. Oder, wie man es ganz treffend sagen kann, der Festordner. Auf solch einem Fest sind viele, die aufwarten. Ganz im Verborgenen, im Hintergrund, in der Küche und wo. Nicht bloß in der Küche, viele, die damit zu tun haben. Viele, die aufwarten in der Garderobe, das weiß ich wo. Es sind viele, die aufwarten. Und dieser Architriklinos, das ist der Chef aller derer, die aufzuwarten haben. Der Verantwortliche für den äußeren Ablauf des Festes, so kann man also sagen. Wir wollen übersetzen, hier geht es um die Kirche in ihrer äußeren Gestalt. Die vielen, die den Ablauf des kirchlichen Lebens ordnen. Könnte man auch ruhig sagen, die Kirche der Zeremonien, Zeremonienmeister. Und nun das Ungeheuerliche, vor ihnen, diesen Verantwortlichen der Kirchen, soll das Zeugnis des Jesuslebens gegeben werden, also mitten in die Kirche hinein, nicht abseits von der Kirche, in irgendeiner Sekte, der das vorbehalten wäre, sondern mitten in der Kirche, in den Kirchen, dieses Zeugnis der Sohnschaft, Wasser ist Wein geworden, des apostolischen Lebens, noch ist es nicht da. Und dann aber auch der apostolischen Sendung, mitten in der Kirche, mitten in den Kirchen. Wisst ihr, das ist mir ein ganz köstliches Stelle. So wird es sein. Nicht abseits, mitten in den Kirchen wird es geschehen. Dieses große, herrliche Zeugnis, Jesus in der Mitte. Und die Segen von ihm ja hinein, auch wiederum in die Kirchen, das ist ja ungeheuerlich. Und dann das Wort von dem guten Wein. Wunderschön, der Zeremonienmeister da, der Festordner, der kostet, sagt, meine Zeit, das ist ein Wein. Kinder, seid ihr denn gar nicht ganz gescheit? Das weiß doch nicht jeder, denkt, gibt man zuerst. Und dann, wenn sie nicht mehr so genau schmecken, dann kann man den geringeren bringen. Was macht ihr bloß für Zeug? Er hat erst den geringeren gebracht und jetzt der bessere Wein. Das Beste. Das Beste betrifft Quantität, sind ja immerhin 600 Liter. Überlege, eine kleine Dorfhochzeit und der Herr Jesus, es mangelt. Er hätte ja nur einen halben Krug voll noch in Wein verwandeln können. 6 Krüge bis oben hin, da will er sagen, in einer Überfülle wird dieses Jesusleben hervorbrechen in den letzten Tagen. Und ich sage euch, die Gemeinde käme nie zur Entrückung, wenn das nicht geschehe. Und wenn der Geist nicht auf dies zuginge mit uns, dass wir doch auch die Blicke drauf richten, in großer heiliger Erwartung. Und nicht solche Leute sind, die das jetzt schon machen wollen, sondern ausharren und weiter dienen. Der kleine Dienst im Glauben und Gehorsam ist Gott kostbar. Krüge werden gefüllt. Wenn du es machen willst, du wirst nur aufhalten. Es wird sein in höchster, wirklich die Quantität, in einer Überfülle, aber auch die Qualität. Das Bessere.
Das heißt also, das, was in der ersten Zeit geschah, der Wein, das Jesusleben, was damals in der Gemeinde war, Apostelgeschichte lest, ist nichts im Vergleich zu dem, was der Herr tun wird, unmittelbar vor seiner Wiederkunft, in seiner Gemeinde, weltweit. Diese Fülle auch im Blick auf das Große, den großen Hochzeitsbereich, wo sie gesammelt werden, für oben hin. Eine Fülle und wirklich das Jesusleben. Der zweite Wein besser als der erste. Ich will euch mal so sagen, wisst ihr, schon darum, nehmt ihr mir das nicht ab, bei der ersten Erfüllung mit diesem Jesusleben, und es gehen sie hin als Jesusmensch, Jesus wird sichtbar. Das sind alles Leute, die gestorben sind. Das Martyrium, also Johannes. Und da bedurfte es der Vollmacht der Liebe Gottes, das Leben zu lassen. Bei der letzten Sendung und Erfüllung wird es darum gehen, dass der Tod sie nicht mal anhauchen kann, geschweige denn anrühren kann. Und die werden verwandelt, ohne den Tod geschmeckt zu haben. In welch eine Reinheit und Klarheit bricht hier das Jesusleben durch, was die Welt noch nie erfahren hat. Jetzt muss ich es erfahren, der Tod ist tatsächlich tot. Eine überwundene Macht für die, die in Christus sind und wo Christus in ihnen ist. Sie ist überwundene Macht. Von daher allein verstehe ich, der Wein ist noch kostbarer als der erste Wein. Oder auch in der Richtung, wie der Herr Jesus es sagt, Johannes 14, 12, wo er das Geheimnis seines Lebens sagt, das bin ich nicht, das ist doch der Vater in mir. Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und noch größere. Was wird der Herr da an Herrlichkeit offenbar machen, ehe diese allerschrecklichste Zeit kommt, die Trübsal wie nie zuvor. Es wird geschehen. Es ist mir ein tiefes Wissen, das wird geschehen. Und die Hoffnung und Zuversicht, das zu erleben. Und wenn es geschieht, das alles ist Frucht des Glaubens, aus Glauben in Glauben, immer wieder musste geglaubt werden. Die so tief gefallene Gemeinde muss sich wieder nach Hause glauben. Und der Geduld und all der Mühe, auch der vergeblichen Mühe, von Jahrhunderten. Das ist mir mit das Köstliche vom Ganzen. Dass letztlich die Krüge voll sind, Endlich sind sie voll bis oben an. Und dass Jesus spricht, schöpft, bringt's den Festordner. Tragt's hinein in eure Kirchen. Das ist, soll ich das Wort Verdienst gebrauchen, in Anführungsstrichen ja, das Verdienst all derer, die durch die Jahrhunderte geglaubt haben. Die haben alle mitgeholfen, die Krüge zu füllen. Die sind alle mitbeteiligt daran, dass am Ende die ganze Sohnesherrlichkeit in der Gemeinde offenbar wird. Sie sind alle mitbeteiligt. Ist mir ganz kostbar. Das sind ja nicht ein paar Experten heute. Die haben vielleicht das Glück, dass sie die Letzten sind. Zu der Zeit, wo nun wirklich der Krug bis oben hin voll ist und der Herr handelt. Aber was wären wir ohne die vielen, die mühend, glaubend, lastentragend, durch Dunkel weitergeglaubt, von Jahrhundert zu Jahrhundert ihren Weg gegangen sind, die alle sind mitbeteiligt, dass am Ende nur der eine verherrlicht wird und gesehen wird in der Gemeinde, handelnd durch die Gemeinde, Jesus Christus. So offenbart er seine Herrlichkeit und die Jünger sind es, die glauben. Und ich glaube, bald wird diese Stunde des Herrn sein,
Stunde des Herrn, Hora des Herrn. Und der Stunde des Herrn folgt dann sehr schnell der Tag des Herrn. Das ist in Hauptversammlung. So?
Noch was länger, als ich dachte. Sagen wir ja dazu.
Vielleicht eine kleine Pause.
Ja, klar, müssen wir das machen. Und Mittagessen, wann ist Mittagessen?